ARD Sounds.
Ich bin unterwegs zu dem Haus, in dem Oma Al-Bayoumi am 11. September 2001 gelebt hat. In Birmingham, der zweitgrößten Stadt Englands. Neben mir sitzt Amadi Basse am Steuer eines etwas klapprigen alten silbernen Mini Coopers. Amadeep ist Investigativjournalist und hilft mir bei der Recherche.
Right, we are going to Dymoke Street, which is one of the addresses that Omar Al-Bayoumi lived in.
Ich möchte mit Nachbarn in der Dymoke Street sprechen, um herauszufinden, ob jemand Al-Bayoumi vielleicht gekannt hat und mir mehr über ihn erzählen kann. Offiziell hat er hier an der Uni promoviert, erzählt mir Amadeep, der wie so viele hier in Birmingham aus Indien stammt.
They say it's something like 140 different nationalities call Birmingham home, and it's a very politicized city, shall we say.
Insgesamt leben hier Menschen aus etwa 140 Nationen, sagt er.
And my kind of specialities are crime and terrorism and extremism. And there's a lot of that going on in the West Midlands.
Amadeeps Themen als Investigativjournalist seit 30 Jahren: organisiertes Verbrechen, Terrorismus, Extremismus. Und davon gibt es viel hier.
I was reporting a lot on the guns and gangs. A, I found it fascinating. You know, guns, gangs, what more does a young reporter want?
Als junger Reporter ist er von Banden und Waffen fasziniert. Birmingham ist ein heißes Pflaster. Häufig kommt es Ende der 1990er Jahre zu Schießereien verfeindeter Gangs. Amadeep ist damals als junger Lokalreporter auch sehr gut vernetzt in der muslimischen Community in Birmingham. Und das kommt ihm zugute an dem Tag, der auch sein Reporterleben massiv prägen wird. Der 11. September 2001. Ihr hört Dark Matters. Und das hier ist Staatsgeheimnis 9/11, eine Podcast-Serie des WDR. Ich bin Nikolaus Steiner. Folge 4: Das Verhör.
I was working for a newspaper in Birmingham called the Birmingham Sunday Mercury.
Am 11. September 2001 arbeitet Amadeep für die Zeitung Birmingham Sunday Mercury.
And it was a drizzly Tuesday morning.
Ein regnerischer Dienstag.
I remember me and my colleagues went out for a lunch at the pub.
Seine Kollegen und er kommen vom Mittagessen aus dem Pub zurück. In der Redaktion läuft der Fernseher. Sie sehen live, dass ein Flugzeug ins World Trade Center fliegt.
I must admit, sort of, as soon as I saw that, I instantly thought Al-Qaeda. The reason being the simultaneous nature of the attacks.
Amadeep denkt sofort, das war Al-Qaeda, weil die Angriffe so koordiniert waren, so wie bei früheren Anschlägen der Terrorgruppe.
I had already started doing stories with a kind of a jihadist slant, I suppose, mainly because of the very large Muslim community in Birmingham.
Er kennt sich mit Dschihadisten aus, weil es davon auch welche in der riesigen muslimischen Gemeinde in Birmingham gibt. Und tatsächlich bekommt er ein paar Tage später eine Pressemitteilung der Polizei in die Hand.
And it just simply said, we've arrested somebody today in Birmingham in connection with preparation, instigation and commission of terrorism and 9/11.
Jemand ist im Zusammenhang mit den Terroranschlägen vom 11. September festgenommen worden.
As you can imagine, that blew me away, thinking, in Birmingham there's a connection to 9/11.
Und Amadeep denkt sich, wie bitte? Eine Verbindung von 9/11 nach Birmingham?
And then it becomes a race against other journalists. Who's going to find the address first?
Und dann beginnt das Rennen unter den Journalisten. Wer findet zuerst die Adresse dieses Typen, der festgenommen wurde? Und Amadeep ist, wie gesagt, sehr gut vernetzt.
And so I was given the address of Dymoke Street.
Er bekommt den Tipp, Dymoke Street.
When I got to Dymoke Street, I was very pleased to see there was no other journalist there.
Und als er da ankommt, ist er tatsächlich der einzige Journalist. Er sieht ein paar Polizisten und klopft an die Tür von Bayoumis Haus. Ein großer, etwas verdutzter Mann öffnet ihm. Aber kein Brite, sondern Amerikaner.
He was from California. You know, strong looking man. And yeah, he just almost looked like a cartoon character of what a agent.
Ein bisschen sieht er aus wie eine schlechte Karikatur eines US-Spions.
He had a long trench coat on. He was very tall.
Mit so einem langen grauen Mantel. Dieser Amerikaner, der arbeitet, wie Amadeep später rauskriegt, für das FBI. Und das ist eine wichtige Info, denn das heißt, die amerikanische Bundespolizei ist bei der Razzia in Birmingham dabei. Offenbar haben sie Bayoumi auf dem Schirm. Nur wenige Tage nach 9/11.
So this is the house where he
and it looks exactly the same as it did back in 2001.
Jetzt stehen wir vor dem Haus, in dem Omar al-Bayoumi 2001 lebt. Kleines, zweistöckiges Backsteinhaus, rotbraune Fassade. Ein weißer Erker im Erdgeschoss, zugezogene Gardinen.
I mean, every house is looking the same, so it would be a very good place for somebody who don't want to get big attention.
Typische britische Doppelhaushälfte. Ideal für jemanden, der nicht viel Aufmerksamkeit erregen will.
It is a bit of a Muslim neighborhood and nobody would have batted an eyelid seeing someone like.
She didn't know him, but she was good on introductions
come
to
here,
everybody else.
Here.
Amadeep holt seinen Hund aus dem Kofferraum. Ein schwarzer Staffordshire Bull Terrier. Ziemlich imposantes Tier. Er springt an mir hoch und sabbert auf meine Hose. Dann rennt er erstmal vors Haus.
Oi, get down.
Manasa.
Get down. Oi, Manasa.
So he did a shit
right outside.
Manasa, so heißt der imposante Hund, macht erstmal einen dicken Haufen vor dem ehemaligen Haus des mutmaßlichen saudischen Spions.
Nothing's changed, even the garage door is still the same rusty light blue color.
Links neben dem Haus steht eine kleine hellblaue Garage.
That is where the majority of the evidence was found stacked in that garage.
Aus dieser Garage trägt die Polizei damals, 2001, Dutzende Kisten raus. Tausende Seiten Dokumente und etwa 80 Videokassetten.
The stuff that was in this garage, I mean, he had correspondence, he had phone records. We had none of that before then.
Besonders interessant ist für die Ermittler ein Notizbuch mit vielen Namen und Nummern von anderen Saudis in den USA und der ganzen Welt. So können sie nachverfolgen, zu wem Bayoumi mutmaßlich Kontakt hatte.
It's so surreal to think this crappy little nondescript terraced house. You had the answers to who did 9/11. It does blow my mind every time I think about it like that.
Für Amadeep immer noch surreal, vor diesem kleinen, unscheinbaren Haus zu stehen, das etwas mit 9/11 zu tun hat. Wir klopfen bei ein paar Nachbarn, wollen wissen, ob jemand damals die Razzia erlebt hat oder vielleicht sogar Bayoumi kannte.
So we go to the neighbor?
Yeah.
See whether he will...
What was her name?
Viele hier sind erst nach 2001 hierher gezogen. Aber dann treffen wir Theresa.
Hi.
This is Theresa.
Hi, I'm Nicholas from ARD German Radio.
Theresa ist eine ältere Dame. Klein, weißes, langes Haar, freundliches, rundes Gesicht. Auch sie wohnt in einem typischen Reihenhaus.
Yeah, of course. That would be very, very interesting. If I can ask you something.
Should we do it on the doorstep or?
It won't take so long.
Wherever you're comfortable.
Yeah, you can.
Or if you can come into the kitchen or something.
Excuse the mess.
No, not at all.
Tidy it, cleaned up.
Thank you very much.
Theresa lädt uns in ihr Wohnzimmer ein.
I've lived here for 35, 36 years, something like that.
35 oder 36 Jahre wohnt sie schon hier. Und sie kann sich tatsächlich noch an Bayoumi erinnern.
I saw him a couple of times, because I actually knocked his door, because my neighbors were having trouble with rats.
Sie hat mal bei ihm geklopft, weil die Nachbarn ein Problem mit Ratten hatten.
And there was quite a lot of rats. And he actually invited me in. And he was showing me that he'd got these, you know, the plugins, sensor things for the rats.
Omar al-Bayoumi ist freundlich, bittet sie herein und zeigt ihr so Teile, die man in die Steckdosen stecken kann, um Nagetiere fernzuhalten.
And that's what he was showing me. Yeah, that he had... So yeah, now I think about it, it was a bit scary really.
Bisschen unheimlich, sagt Theresa, als sie später hört, dass Bayoumi festgenommen wird. Sie selbst hat zwar nicht gesehen, wie er abgeführt wird, dafür aber, wie die Polizei das Haus leergeräumt hat.
And so they actually made them like clear the house. I don't really remember a lot about it, but it was something to do with the garden and they started digging up.
Theresa beobachtet damals auch, wie die Polizei den Garten umgräbt, vermutlich um zu schauen, ob al-Bayoumi noch was versteckt hat. Ich frage Theresa, ob sie weiß, warum Bayoumi ausgerechnet hierher gezogen ist.
So, yeah, so it was a bit, you know, like I said, most, because a lot of people came over from Saudi Arabia.
Theresa sagt mir, dass zu der Zeit sehr viele Leute aus Saudi-Arabien hier im Viertel gewohnt haben. Wahrscheinlich wollte Bayoumi deshalb hierher, wegen der saudischen Community. Und er pflegte das Image eines freundlichen, hilfsbereiten Nachbarn in einer unscheinbaren Doppelhaushälfte, der gerne auch mal bei Rattenproblemen geholfen hat. Aber mehr erinnert Theresa nicht mehr. Dann verabschieden wir uns von ihr.
Theresa, thank you very much.
Yeah, yeah, that's all so nice. Sorry,
good memory?
Good memory, yeah. 25 years.
Bevor es weitergeht, möchte ich euch kurz einen Hörtipp geben. Vor 25 Jahren, da wird nicht nur in den USA und England ermittelt, sondern auch in Deutschland. Denn einige der Attentäter lebten zuvor in Hamburg. Am 11. September 2001 steckt Hamburg mitten im Wahlkampf und eine rechtspopulistische Partei feiert einen Riesenwahlerfolg. Genau darum geht's in der neuen Staffel von Hateland, dem Podcast über Radikalisierung in Deutschland. Hört gern mal rein, einen Link habe ich euch in die Shownotes gepackt. Zurück nach Birmingham. Omar al-Bayoumi wird hier am 21. September 2001 festgenommen. Und fast zeitgleich bekommt ein Mann in London einen Anruf. Das ist David Campbell. Damals Detective Constable David Campbell, Antiterror-Spezialeinheit von Scotland Yard. Ihr kennt ihn schon von den Verhören aus den ersten Folgen. Er soll nach Birmingham kommen und jemanden abholen.
And bring him down to Paddington Green, which is our high-security suite for terrorist prisoners.
Es ist das erste Mal, dass David in einem Podcast spricht. Und es hat Monate gedauert, bis ich Kontakt zu ihm bekommen habe und er einverstanden war, dass ich unser Telefonat aufnehme. Denn ehemalige SO-13-Mitglieder, so hieß Davids Antiterror-Einheit, reden normalerweise nie über ihre Arbeit. Noch heute, sagt David, gibt es ein paar Leute, die ihn gerne mal wiedersehen möchten. Terrorermittlungen sind ein gefährliches Geschäft. Auch jetzt noch im Ruhestand nutzt David häufig einen anderen Namen.
Because this really troubled me and has troubled me from the day he was released and it still troubles me today.
Aber David will unbedingt reden. Er sagt, er hat 24 Jahre darauf gewartet, bis ihn endlich jemand nach der Geschichte fragt, die ihn bis heute nicht loslässt. Am 21. September 2001 fährt David also nach Birmingham, um einen gewissen Omar al-Bayoumi abzuholen und ihn in die hochgesicherte Paddington Green Police Station nach London zu bringen. Dort soll er verhört werden.
Al-Bayoumi himself, physically, he's quite a large gentleman, but I'm a very large gentleman.
Al-Bayoumi ist groß, erinnert er sich. Aber David ist es auch. 1,85 Meter, 120 Kilo. Er spielt damals Rugby in der Polizeimannschaft. Die beiden sind sozusagen auf Augenhöhe.
He was reasonably, or I would say well-dressed. He was polite.
Bayoumi ist sehr höflich und gut gekleidet, im Anzug wie ein Businessman.
We went at high speed. It was pretty interesting drive back.
David setzt sich mit Bayoumi in ein Polizeiauto und sie fahren mit Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn Richtung London.
It was at the time our highest security building.
Die Paddington Green Police Station ist damals das am besten gesichertste Gebäude von der Metropolitan Police, Scotland Yard, mit schusssicheren Fenstern. David und al-Bayoumi gehen in den kleinen Verhörraum. Eine Anwältin und ein Kollege von Scotland Yard kommen dazu. Insgesamt sind sie also vier Personen. Dann beginnt das Verhör.
This interview is being audio and video recorded. Do you agree to this interview being recorded on video, first of all?
David sagt jetzt, dass das Ganze auf Video und Tonband aufgenommen wird und fragt, ob Bayoumi damit einverstanden ist. Und al-Bayoumi sagt den ersten Satz, den David merkwürdig findet.
I'm not sure, because, you know, I have to, for example, get respond from the embassy to make sure it's okay or not.
Er muss erst seine Botschaft fragen, ob das okay ist. Und tatsächlich kommt ab diesem Zeitpunkt jeden Tag ein Vertreter der saudischen Botschaft dazu.
That was unusual. I've never seen it before or since. Even on other people that were arrested in connection with this matter.
Das ist sehr ungewöhnlich, sagt David. Jetzt kann man sagen, ist doch normal, dass sich die Botschaft um einen saudischen Staatsbürger kümmert.
I never saw their government officials turning up at the station every day.
Aber David, der schon viele Ausländer verhört hat, sagt, ja, aber die Botschaft kommt vielleicht einmal vorbei. Nicht jeden Tag. Siebenmal hintereinander. Das hier sind die Originalaufnahmen des Verhörs, seit 25 Jahren unter Verschluss bei der britischen Polizei, die mir jemand zugespielt hat. Wer, darf ich nicht sagen. Quellenschutz.
As I understand it,
You have already spoken with representatives from the Saudi embassy this morning, is that correct?
Yeah, I prefer on the recorder.
The audio recorder?
Yeah, audio.
Not video?
Yeah, not video.
Nach der Beratung mit dem Botschaftsvertreter sagen Bayoumi und seine Anwältin, er wolle, dass nur seine Stimme aufgenommen wird, kein Video. Dann beginnt der Fragenhagel. Bayoumis Familiengeschichte, wo er aufgewachsen ist, wie er in die USA gekommen ist. Normale, relativ harmlose Dinge.
Now tell me about the restaurant that you went to. You mentioned that it was a barbecue restaurant.
Yeah.
Whereabouts was that?
I'm not sure exactly the name of the street. I think Venice Street. I'm not sure. Venice.
Aber dann kommen sie schließlich auf einen zentralen Punkt. Den Moment, in dem Omar al-Bayoumi zum ersten Mal auf die beiden späteren Attentäter in einem Restaurant in Los Angeles trifft. Alles reiner Zufall, sagt Bayoumi.
I told them that if you need any help, I am if you need help to register, for example, English or something like that, I was studying in San Diego.
Bayoumi sagt den beiden, wenn ihr Hilfe braucht, zum Beispiel Englisch lernen wollt, dann kommt zu mir, nach San Diego, wo Bayoumi damals lebt. Und 3 Tage später fahren die späteren Attentäter tatsächlich nach San Diego und bitten Bayoumi um Hilfe.
I found that quite coincidental, and the number of coincidences that he relied on was absolutely astonishing.
Aber David, der erfahrene Antiterrorermittler, der glaubt schon damals nicht an solche Zufälle. Und bei Bayoumi gibt es viele angebliche Zufälle.
People out when they newcomers, for example, and they need, for example, accommodation or draw up an account at the bank or something like that.
Bayoumi hilft also in San Diego den beiden späteren Attentätern ein Bankkonto zu eröffnen und organisiert den beiden eine Wohnung in demselben Wohnblock, in dem auch er lebt. Er lässt sich sogar im Mietvertrag als Bürgen eintragen. Das heißt, wenn die beiden kein Geld haben, die Miete zu zahlen, dann muss er ran.
Who on earth would stand as a guarantor? So you have to put a deposit. And he's doing that for 2 people that he, for less than an hour, met a week previously, but was quite happy to stand as guarantor.
Aber David fragt sich, wieso um Himmels Willen würde jemand für Leute finanziell bürgen, die er noch nie vorher getroffen hat? Und direkt an Bayoumi gerichtet will der Ermittler damals wissen, ob er das öfter macht.
Did you stand as guarantor for anyone else?
Ob er schon mal für andere gebürgt hat.
I'm not sure. You're not sure.
Bayoumi sagt, er ist sich nicht sicher. Vielleicht.
Yeah, maybe. Yeah.
You're not clear. Who were the people that you stood as guarantor for?
Wer sind die Leute, für die er sonst noch gebürgt hat und wie viele sind es?
I'm not sure. Many people, you know, come back and forth, you know, especially for example from Saudi Arabia or, but I'm not sure exactly if some specific name.
Ja, vielleicht ist es doch mal passiert. Es kommen und gehen so viele Leute aus Saudi-Arabien. Er kann sich nicht mehr an einzelne Namen erinnern. Und David denkt, also der Mann bürgt für andere finanziell, weiß aber nicht mehr für wen und wie viele es sind.
I'm thinking, he has been trained. It was like they came out of the same school of counterterrorism interrogation techniques.
Das klingt für ihn nach Ausreden. Und er denkt, vor ihm sitzt jemand, der ist genau für solche Situationen, für solche Verhöre trainiert worden. Für Counter-Interrogation. Immer allgemein bleiben, keine Details nennen, sagen, dass man sich nicht erinnert. David kann es ja nicht beweisen, aber er hat damals schon mehr als 10 Jahre Erfahrung beim Verhören von Terrorverdächtigen. Eine Art sechster Sinn, meint er.
It was quite chilling, actually.
Es gibt noch einen anderen Punkt, der den Antiterrorermittler Campbell damals skeptisch werden lässt.
How can I do it? I don't know how to do it.
Bayoumi sagt, er wisse nicht, wie eine internationale Banküberweisung funktioniere.
You've studied here in accountancy?
Yeah, I tried to study.
And you've got a master's degree in business?
Der Ermittler sagt, aber du hast doch einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft.
Yeah.
But you've never heard of telegraphic transfer?
Aber du hast noch nie von einer internationalen Überweisung gehört?
I heard different. But I don't know how to do it.
Bayoumi sagt, doch habe ich, aber ich weiß nicht, wie man das macht. Scotland Yard-Ermittler Campbell findet das alles merkwürdig.
Okay. Are you prepared to travel to the United States of America as a witness
not as a suspect, but as a witness and be interviewed by the FBI in relation to these matters that we have discussed.
Gegen Ende des Verhörs fragt er Bayoumi, ob er bereit sei, freiwillig in die USA zu reisen, um als Zeuge beim FBI auszusagen. Aber Al-Bayoumi sagt nur,
I have to ask the embassy first.
Da muss er zuerst seine Botschaft fragen. 7 Tage verhören David und sein Kollege den mutmaßlichen Spion. Dann müssen sie ihn nach britischem Recht damals freilassen, sofern sie keine neuen Beweise haben. Aber David ist sich sicher, sie haben genug herausgefunden, dass die USA Bayoumi ausgeliefert haben möchte, um weiter gegen ihn zu ermitteln, ihn zu befragen. Die Terroranschläge sind ja gerade mal 17 Tage her.
We had to travel down to New Scotland Yard, to our headquarters, where the counter-terrorism team were based at the time. And it was quite surreal.
Also fahren er und sein Kollege zu Scotland Yard in die Zentrale, um mit den Amerikanern zu sprechen. Im Konferenzraum warten 2 Chefs von Scotland Yard.
Both lovely gentlemen. And we were called in to the, what we call the conference room. And in the middle of the table was one of these conference call telephones.
Auf der Mitte des Tisches steht ein schwarzes Telefon mit Lautsprechern und Mikrofonen, damit mehrere Menschen gleichzeitig teilnehmen können.
And we sat down and introduced ourselves. And then I can't remember the guy from the DOJ. But my understanding was that he was a very senior person.
Am anderen Ende der Leitung meldet sich jemand vom US-Justizministerium. David weiß nicht mehr genau, wer es war, aber wohl ein hohes Tier. Alle stellen sich erstmal vor.
We were speaking to who would make the decision as to whether or not the Americans would seek extradition.
Der Mann vom Justizministerium entscheidet, ob ein Antrag auf Auslieferung gestellt wird oder nicht. Also ob sie Bayoumi in den USA haben wollen, um ihn zu befragen oder nicht.
And I then relayed exactly what the interviews had that we had undertaken, what we'd got from that and what our views on it were.
Dann berichten David und sein Kollege vom Verhör, was sie herausgefunden haben mit den Geldern, die Bayoumi bekommen hat, mit seinem etwas merkwürdigen Job, den er in den USA hatte, seinen Erinnerungslücken. Aber die Antwort aus dem US-Justizministerium kommt sofort.
But he basically said there's insufficient evidence and myself and Ian just looked at each other in just absolute astonishment.
Es gibt nicht genug Beweise, sagt der Mann am anderen Ende der Leitung. David und sein Kollege schauen sich erstaunt an.
Even now I can just remember that look that Ian gave me and it's just, you know, we were shaking our heads thinking this is crazy. Absolutely crazy.
Sie schauen sich in die Augen, schütteln mit dem Kopf, denken, das ist doch jetzt total verrückt.
You know, we've got so much evidence against him. So much evidence against him. So many coincidences that were unbelievable.
David denkt sich, wir haben doch so viele Indizien, die gegen ihn sprechen. So viele unglaubwürdige Zufälle, die passiert sein sollen.
We were just really, really angry. This guy had made a decision, literally, I think, before we'd even got into the room.
Und David ist sich sicher, diese Entscheidung, Bayoumi gehen zu lassen, die wurde schon getroffen, bevor sie den Raum überhaupt betreten haben.
You know, normally you would expect to have a consultation with them, that he would go and consider the evidence and then, based on his legal expertise, he would go, well, I don't think we've quite got to the threshold.
Denn normalerweise würden sie dann die Indizien Stück für Stück durchgehen und besprechen, aber hier kam die Entscheidung aus den USA sofort.
I was just really shocked. It's probably the best answer to that. I still say it with passion now, 25 years ago, later. It still surprises me how that happened.
Und David ist schockiert. Bis heute. Ich stelle David am Ende unseres Interviews noch eine zentrale Frage. Glaubt er noch heute, dass Bayoumi ein saudischer Geheimdienstagent war?
Yes.
Ja, sagt David.
Yeah, at what level? Probably a junior level. He was there to monitor Saudi nationals there on behalf of the security service.
Aber wahrscheinlich ein Spion auf der unteren Hierarchieebene, mit der Aufgabe, die saudischen Staatsbürger im Ausland zu überwachen. Bayoumi dagegen bestreitet bis heute, dass er ein Mitarbeiter des Geheimdienstes war und betont, dass er nichts von irgendwelchen Terrorplänen wusste. Ich habe versucht, über die Anwälte Saudi-Arabiens und die saudische Botschaft in Washington Kontakt zu ihm zu bekommen, aber ich habe keine Antwort gekriegt. John David Campbell ist ja sehr überrascht. Und ich kann dieses Erstaunen schon nachvollziehen. Also ich meine, wir sind ja ein paar Tage nach dem größten Terroranschlag in der Geschichte der USA. Da sitzen zwei erfahrene Scotland Yard-Ermittler und sind sich sicher, der Typ, der hat irgendwas zu verbergen. Und das US-Justizministerium sagt, nee, interessiert uns nicht, lasst ihn frei. Wie siehst du das?
Naja, man muss erinnern, wie sonst die US-Regierung in der Welt genau in diese Tage gehandelt hat. Und man sieht jemanden, der tatsächlich Kontakt hat zu den Attentätern und den lässt man frei. Es ist einfach ein sehr ungewöhnlicher Vorgang.
Du hast ja auch selbst mit vielen Menschen gesprochen, die eben ins Visier gekommen sind von Ermittlungsbehörden, von Geheimdiensten. Du hast mit Menschen gesprochen, die nach Guantanamo beispielsweise gebracht worden sind. Da hat es doch schon ausgereicht, sozusagen, wenn man in irgendeiner Datenbank aufgeploppt ist und irgendwie einen Kontakt konstruiert wurde. Da wurden doch eigentlich alle abgegriffen, die irgendwie irgendwas mit jemandem zu tun hatten rund um 9/11, oder?
Es gab viele Fälle, also Dutzende. Also wenn du eigentlich sozusagen die, also sagen wir 800, 900 Menschen, die in Guantanamo waren, also die US-Regierung gibt heute zu, dass 90% von denen überhaupt mit nichts damit zu tun hatte, mit irgendwas Terroristisches, ja? Und dann siehst du jemanden, der wirklich Kontakt hatte. Ich kann ja nicht sagen, viele Fälle, wo es dann null Kontakt mit irgendwas gab. Die waren irgendwie nur in der falschen Ort, in der falschen Zeit. Dieser Mensch hat nicht nur Kontakt. Bayoumi sozusagen hat den Mietvertrag organisiert, er hat den Bankkonto organisiert, er hat ihre Ankünfte in Amerika mit organisiert. Also, das ist einfach verblüffend, wenn du guckst, wie sonst die US-Regierung in der damaligen Zeit gehandelt hat. Und die Frage ist dann, was ist der Unterschied hier? Und der Unterschied ist, glaube ich, ziemlich klar. Also, er kommt aus Saudi-Arabien.
Die einzige Erklärung, die mir einfällt, ist, dass man sagt, in diesen Tagen nach 9/11 war totales Chaos. Man wusste nicht, in welche Richtung geht's. Die Ermittler sind losgeschickt worden, sozusagen. Und dass dieser Omar al-Bayoumi da irgendwie durchs Raster gefallen ist.
Es gab Chaos damals. Ne? Es gab Verwirrung. Es gab allerlei Fehler. Aber die Fehler, die du siehst in der Zeit, sind alle mit mehr Verhaftungen als weniger. Also die haben überermittelt in der Zeit. Also der Trend der Zeit war einfach zu überreagieren. Also mehr Verhaftungen, mehr Festnahmen, also mehr Ermittlungsverfahren. Da ist jemand vom Justizministerium. Das Justizministerium, muss man wissen, ist die Behörde, was die FBI kontrolliert und leitet. Das heißt, die sind nach oben gegangen. Das ist eine Entscheidung, die oben getroffen worden ist. Nicht von irgendwelcher überarbeiteten FBI-Beamte, sondern es ist eine klare Entscheidung von oben nach unten.
Ich habe auch das US-Justizministerium zum Fall al-Bayoumi angefragt, aber auch hier keine Antwort bekommen. Bayoumi wird freigelassen und ein paar Monate später reist er nach Saudi-Arabien und kommt nicht mehr zurück. Von den beschlagnahmten Dokumenten und Videos werden Kopien angefertigt. Die Originale bekommt Bayoumi wieder. Unter den beschlagnahmten Sachen ist auch ein Video, von dem der Scotland Yard-Ermittler David Campbell zum Zeitpunkt des Verhörs noch gar nichts weiß. Ein Video aus der hellblauen Garage in Birmingham, das er und viele andere Ermittler erst Jahrzehnte später zum ersten Mal sehen. Ein Video von Omar al-Bayoumi in Washington, was das ganze Verhör in einem vollkommen neuen Licht erscheinen lässt.
Video is chilling.
Das war die vierte Folge von Staatsgeheimnis 9/11, ein Podcast des WDR 2026. Ich bin Nikolaus Steiner. Alle 5 Folgen findet ihr im Kanal Dark Matters in ARD Sounds. Bei Fragen oder Feedback meldet euch gern per Mail an staatsgeheimnis@wdr.de. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung da und teilt den Podcast mit euren Freunden und eurer Familie. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Terror, Krieg, Tod. In den Nachrichten geht es ja immer nur um Probleme, was nicht funktioniert. Und es wird oft nur diskutiert, ohne dass etwas dabei herauskommt. Fragt ihr euch dann manchmal auch, und jetzt? Was machen wir damit? Dann hört doch mal bei 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen rein. Der schaut auch immer mal wieder darauf, wie können wir damit umgehen, was könnten pragmatische Lösungen sein. Und das unterhaltsam und alltagsnah, mit Beispielen von Menschen, die etwas zum Thema zu sagen haben, weil sie eigene Erfahrungen gemacht haben. Die beiden Hosts zeigen ganz konkrete Beispiele. Wo in Deutschland können wir uns etwas abgucken? Das wissen die Hosts besonders gut. Sie kommen nämlich aus ganz unterschiedlichen Regionen Deutschlands und sind nah dran an den Themen der Menschen. Und wenn etwas Wichtiges und Großes auf der Welt passiert, dann verpasst ihr das auch nicht. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen, ist eine gut investierte Viertelstunde, die euch kurzweilig informiert und mit neuen Perspektiven in den Tag bringt. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.